Deutschlandfunk. Der Tag.
Warum ich hierher komme, ich stehe für meine Freiheit und für meine Grundrechte da.
Anti-Corona-Proteste. Das ist ein komisches Wort, weil gegen ein Virus kann man ja eigentlich nicht protestieren. Aber irgendwie wissen dann doch alle, was damit gemeint ist. Es sind Demonstrationen gegen die Beschränkungen, die wir gerade erleben. Gegen Mundschutz, gegen Mindestabstand und generell gegen die ganzen Empfehlungen von Virologen und Ärzten.
Ich finde, dass wir mit den Maßnahmen, die geplant sind, dass wir da in eine Art Überwachungsstaat abdriften.
Weil ich die Maskenpflicht überhaupt nicht mag, weil ich mich nicht verpflichtend impfen lassen möchte. Es reicht jetzt.
Überall in Deutschland gehen da gerade Tausende von Frauen und Männern auf die Straße. Das sieht aus wie eine neue Protestbewegung, die da entsteht. Aber darunter sind auch viele, die wahrscheinlich schon lange auf genau so einen Moment wie jetzt gerade gewartet haben. Rechtsextreme zum Beispiel oder Reichsbürger oder Anhänger von anderen Verschwörungstheorien. Die finden gerade eine Menge Zulauf. Wo da die Linien verlaufen und was da gerade passiert, darüber habe ich mit Katharina Thoms gesprochen, die diese ganze Bewegung gerade intensiv verfolgt. Ist gleich unser erstes Thema. Und auch bei diesen Protesten ist immer vom Beispiel Schweden zu hören, dass die Schweden in dieser Krise so viel besser machen als die Deutschen, dass sie mit viel weniger Einschränkungen auskommen. Das lassen wir uns genauer erklären von meiner Kollegin Christine Westerhaus, die arbeitet als Wissenschaftsjournalistin im schwedischen Göteborg. Alles an diesem Montag, dem 11. Mai 2020. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. 1 oder 1 oder 1 oder 3.
Hallo, hier ist Katharina Thoms.
Hallo, ja. Katharina.
Hören Tobias. Sie mich?
Ja, ich höre dich.
Ja, wir waren beim Du. Wunderbar.
Katharina Thoms ist Journalistin in Baden-Württemberg und sie schaut schon seit einigen Wochen genauer hin, was das für eine Protestbewegung ist, die sich da gerade formiert. Demonstrationen gegen die Corona-Beschränkung. Am Wochenende war Stuttgart da einer der Hotspots mit gleich mehreren großen Protestaktionen. Ich habe Katharina vorhin erst mal gefragt, wie sie da gerade arbeitet.
Genau, ich habe für den Südwestrundfunk berichtet von diesen Corona-Protesten. Ich war die letzten beiden Male auch auf den Demos vor Ort. Die Demo davor, die kann man sich ja alle auch im Netz angucken, die streamen das ja immer bei YouTube. Und habe mich eben auch in den diversen Chatgruppen und so weiter umgesehen, was da eben alles so geht, welche Verschwörungsideen verbreitet werden, was die überhaupt für Ziele haben. Und habe mich eben vor allem jetzt in den letzten beiden Wochen sehr intensiv auch vor Ort umgesehen bei dieser Protestbewegung, die ja inzwischen wirklich sehr groß geworden ist, vor allem in Stuttgart. Zuletzt waren ja da bis zu 10.000 Menschen auf dem Stuttgarter Wasen in Bad Cannstatt.
Und was ist dein Eindruck? Was sind das für Leute, die da zum Protestieren kommen?
Also immer mehr werden es sicherlich Leute sein, die einfach, ja, ganz platt gesagt, keine Lust mehr haben auf die Einschränkungen durch die Corona-Maßnahmen, durch die Regierung erlassen hat. Auch wenn es jetzt Lockerungen gibt, sagen viele, Entschuldigung, ich sehe das einfach nicht mehr, dass das verhältnismäßig ist, dass es so viele Einschränkungen für alle Menschen gibt. Wenn doch, das ist immer wieder mir auch berichtet worden, ich habe da mit vielen Leuten auch vor Ort gesprochen, wenn doch eben vor allem Risikogruppen geschützt werden müssten, können wir das nicht anders machen. Dann kommt immer wieder Schweden als positives Beispiel, in den Augen von den Menschen zumindest, die da hinkommen. Wir wissen ja, dass auch da die Todeszahlen sehr hoch sind und Schweden ja aber trotzdem sehr viele Lockerungen zulässt. Und das sehen viele als, ja, bestes Beispiel. Dann kommt eben noch dazu, dass man sagt, naja, so viel ist ja jetzt auch gar nicht passiert. Also können wir doch die Sachen jetzt einfach schneller zurücknehmen und wir möchten wieder unseren normalen Alltag. Ich würde schon sagen, dass das wirklich die größte Menge an Menschen ist, die da vor Ort ist. Die aber besonders lautstark sind, das sind andere. Das sind Menschen, die vor allem wirklich sehr extremen und kruden Verschwörungsideen anhängen und die dann da auch mit Plakaten und sonstigen Sprechchören und Jubel und so eben auch, ja, ihre Meinung vertreten. Und dann gibt es eben noch ganz viele andere, weil so eine Bewegung, die so auch gegen die Regierung geht, die zieht natürlich Populisten von aller Art an und die sind da auch vertreten, also Rechtspopulisten, AfDler, AfD-Anhänger, aber auch am Wochenende zu sehen gewesen, der nationale Widerstand war da und Menschen, die also eindeutige Plakate in die Höhe gehalten haben, das ist wirklich ein eine sehr breite Mischung.
Katharina, es ist interessant, dass du auch das Beispiel Schweden nennst. Sprechen wir nachher auch noch im Podcast drüber mit der Kollegin aus Göteborg, die uns da einiges zu sagen wird. Du hast jetzt ein paar Stichworte schon genannt. Nationaler Widerstand müssen wir, glaube ich, erklären. Was ist das?
Ja, das ist ein Bündnis, selbsternanntes Bündnis im Prinzip von rechtsextremen Gruppierungen. Die waren da auch zu sehen. Natürlich ist es nicht die große Menge, klar, aber man merkt eben, dass diese Widerstandsdemo, und denn Widerstand ist ein großes Wort, was da immer wieder auch fällt, man sieht sich im Widerstand gegen die Regierung und gegen ihre Einschränkungen, gegen die Einschränkungen der, wie sie es nennen, Freiheits- und Grundrechte. Und die knüpfen dann da an und sagen, ja genau, wir sind ja auch im Widerstand. Und da gibt es eben einfach viele Anknüpfungspunkte für Populisten. Es sind teilweise auch eben durchaus ja antidemokratische Stimmungen da zu spüren. Auf der Bühne wurde mehrmals der Vergleich von der heutigen Bundesregierung zum NS-Regime gezogen. Also man hat eben oder mit anderen Diktaturen das auch verglichen, dass die heutige Regierung so agiere, dass auch die Medien gleichgeschaltet seien. Das habe ich auch mehrmals gehört. Unter anderem hat mir das auch der Veranstalter selbst dieser Demo so gesagt, im Vorfeld schon, dass er findet, die Medien seien gleichgeschaltet und deswegen seien da gar keine kritischen Stimmen zu hören.
Das, was du da jetzt erlebt hast, das war alles, das war die Demonstration am Wochenende in Stuttgart. Was ist dein Eindruck? Sind das ähnliche Motive, die sich an den vielen anderen Protestaktionen überall in Deutschland einfach nur wiederholt haben? Ist das überall das gleiche Bild?
Also was eins auf jeden Fall alle eint, ist diese Verschwörungen, denen da sehr, sehr viele Menschen anhängen. Ich betone nochmal, weil das uns auch immer wieder vorgeworfen wird, den Medien, wir würden eben alle über einen Kamm scheren. Das ist nicht so, aber ein Narrativ, was dort immer wieder einem begegnet, und das ist egal, ob das in Stuttgart ist, in Berlin oder in Erfurt, die Menschen sind überzeugt davon, dass der Staat plant, eine Impfpflicht, das heißt auch oft Zwangsimpfung, einzuführen. Davon kann im Moment aber keine Rede sein, das muss man einfach immer noch mal dazu sagen. Die Menschen sind aber davon echt nicht abzubringen. Also ich habe mit wirklich vielen in den letzten Wochen gesprochen. Ich lese das auch immer wieder in diesen Chats. Die Leute sind überzeugt davon. Und noch viel stärker dieses Narrativ, dass Bill Gates, der mit seiner Stiftung viel Geld in Impfstoffforschung steckt, auch viel Geld in die WHO, die Weltgesundheitsorganisation steckt, dass der hinter allem stecke, dass er auch die Regierungen teilweise lenke, dass er sie in der Hand habe, weil er so viel Geld investiert, auch Geld in Medien investiert, dass da eine große Verschwörung dahinter steckt, dass er die Menschen sozusagen mit einem Impfstoff zwangsbeglücken will, sage ich jetzt mal. Und das sieht man eben auch immer wieder auf den Plakaten dort. Da sind also übelste Parolen zu sehen auf den Plakaten bis zu Kill Bill in Abwandlung dieses Kinofilms und dann ein Foto von Bill Gates darunter montiert. Aber um auf die Frage zurückzukommen, es gibt eben auch meiner Meinung nach regionale Unterschiede. Ich habe schon gesagt, auch hier versuchen Rechtsextreme, Rechtspopulisten schon von Anfang an die Anknüpfung zu schaffen und die Bewegung auch zu unterwandern. Also hier war zum Beispiel auch die rechtsextreme Gewerkschaft Zentrum Automobil am Anfang dieser Demos vertreten. Die ist jetzt nicht mehr so extrem aufgetreten. Es kann aber auch sein, dass sie in der Menge untergegangen ist. Aber ganz so stark geschafft wie zum Beispiel zuletzt in Thüringen bei der Demo, haben sie es noch nicht, würde ich sagen. Was ich auch weiß von anderen Experten ist, dass es gibt ja eine Widerstand 2020, eine sogenannte Partei, sie nennt sich selbst Partei, die jetzt auch Landesgruppen bilden will, und dass da zum Beispiel in Sachsen ganz klar ehemalige NPDler, ehemalige enttäuschte AfDler und eben wirklich Rechtsextreme, auch von Pro Chemnitz, versuchen eben diese Parteigruppierung zu unterwandern. Und ich würde sagen, nach dem, was ich jetzt beobachte, so weit sind wir hier in Baden-Württemberg noch nicht. Aber das heißt nicht, dass es auch versucht wird.
Könnte es sein, dass hier so eine neue große Protestbewegung, eine deutschlandweite, entsteht, so ähnlich wie Pegida?
Einerseits hat man so ein bisschen den Eindruck, wenn man sich eben auch die Bilder anguckt und den Zulauf, der eben hier besonders stark ist. Auf der anderen Seite ist man im Moment natürlich noch relativ monothematisch unterwegs. Und die große Frage ist, wenn diese Lockerungen jetzt greifen, ob nicht das dann doch auch viele von den Menschen, von denen ich vorhin gesprochen habe, die also einfach ja, sauer sind oder auch irgendwie keinen Bock mehr haben und es auch einfach nicht verstehen, warum man jetzt noch weiter was aufrechterhalten soll, dass die sich dann nicht wieder zurückziehen. Also es gibt schon einige, die auch ein bisschen erschrocken waren und dann gesagt haben, ich gehe da nicht nochmal auf so eine Demo. Also dann könnte dieser Protestbewegung so ein bisschen der Zulauf fehlen. Aber man merkt ja, dadurch, dass eben so viele verschiedene Themen damit reinkommen, dass es auch eine Grundstaatskritik ist, die da geübt wird, dass, wenn man das sozusagen schafft, also aus deren Sicht schafft, das auf eine allgemeinere Ebene zu hieven, weg von allein diesem monothematischen Corona, dass es schon in diese Richtung gehen könnte. Und was ich ehrlich gesagt denke und mir gar nicht auszumalen vermag, wenn es doch tatsächlich nochmal so weit kommen sollte, dass wir die Lockerungen wieder zurücknehmen müssen, die es jetzt in den nächsten Wochen geben soll. Also wenn es eben doch nochmal mehr Erkrankungen geben sollte, was dann passiert, weil dann ist der Unmut natürlich extrem und dann könnte diese Bewegung tatsächlich ja auch nochmal einen neuen Aufschlag wagen.
Katharina, ich kann mir vorstellen, dass sich da jetzt viele denken, wenn du das so erzählst, ja gut, ich meine, wir haben es hier zu tun mit einer außergewöhnlichen Lage. Es wurden tatsächlich viele Freiheiten eingeschränkt. Wir haben gleichzeitig natürlich die Suche nach einem Impfstoff. Das ist ein Milliarden-Dollar-Geschäft, wo sicher viele Unternehmen großes Interesse dran haben. Da muss es doch möglich sein, auch Kritik zu äußern, auch mal Ängste und Befürchtungen, ohne dass man gleich in eine rechtsextreme Ecke oder als Verschwörungstheoretiker dargestellt wird.
Unbedingt. Das sehe ich absolut auch so. Deswegen betone ich das auch immer wieder, auch in meinen Berichten, dass man definitiv Kritik, die berechtigt ist, davon trennen muss, dass jemand aber doch Verschwörungen verbreitet von einer Zwangsimpfung, die im Geheimen schon geplant wird und der wir uns da nicht mehr entziehen können. Also das geht wirklich in die krudesten Äußerungen da. Und dass sowas nebeneinander steht, plus eben auch, ja, in Berlin sind zum Beispiel die Reichsbürger auch noch viel stärker daran, also diese Reichsbürgerbewegung auch noch viel stärker darin involviert. Auch solche Aussagen begegnet einem ja immer wieder. Und es steht eben alles nebeneinander. Und ich muss mich halt fragen, wenn ich dorthin gehe, als Mensch, der unzufrieden ist mit der Regierung, ob ich mich mit diesen Leuten nebeneinander stellen will. Also viele, die ich gefragt habe, haben gesagt, na, ich bin natürlich nicht rechts, aber es ist ja Meinungsfreiheit. Und das sagt zum Beispiel auch der Veranstalter, der es dann eben auch duldet, dass Menschen sich da auf die Bühne stellen und die Bundesregierung mit dem NS-Regime vergleichen und dann unter tosendem Jubel die Bühne wieder verlassen. Und für den Veranstalter fällt es alles unter Meinungsfreiheit. Er sieht auch da keinen Grund, da einzuschreiten. Und das sehe ich ehrlich gesagt schon als sehr bedenklich an, dass man sich davon nicht abgrenzt. Er hat zwar gesagt, ich möchte mit Linksextremisten und Rechtsextremisten nichts zu tun haben. Das hat er auch auf der Bühne gesagt vor 2 Wochen. Aber trotz allem stellt er sich dann neben Leute, die also durchaus einen dubiosen Hintergrund haben.
Was sollen dann Leute machen, die gerne protestieren wollen gegen das, was gerade passiert oder die auch öffentlich sagen wollen, dass sie da große Befürchtungen haben, aber die sich nicht vereinnahmen lassen wollen? Die stehen ja vor einem richtig großen Problem, oder?
Genau, in Stuttgart hat es tatsächlich schon dazu geführt, dass es am vergangenen Wochenende eine Gegendemo gab, die genau gesagt hat, ja, auch wir finden, die Freiheitsrechte sind zu stark und schon zu lange eingeschränkt. Wir sind damit nicht zufrieden, aber wir möchten uns abgrenzen von solchen verschwörerischen Ideen, die da verbreitet werden und auch von solchem aggressiven Potenzial und eben auch von Rechtsextremisten oder Rechtspopulisten, mit denen möchten wir nichts zu tun haben. Das war auch ein Bündnis, was zum Beispiel von Gewerkschaften getragen worden ist. Also das ist sozusagen schon die erste Protestform, die da neu entsteht, die sagt, okay, Moment, bis hierhin und nicht weiter.
Und was schätzt du, was werden wir jetzt in den kommenden Tagen erleben, was diese Bewegung angeht?
Also sie sind auf jeden Fall dabei, sich weiter zu organisieren, zu mobilisieren. Man spricht auch dort darüber, wie man denn in Zukunft vielleicht auch besser kommunizieren kann, damit es für viele nicht so abschreckend ist. Also auch wenn man, das habe ich jetzt zuletzt auch gelesen, wenn man immer wieder von Zwangsimpfung spreche, das könne ja Leute auch abschrecken. Diese Thematik müsse man ja nicht in den Vordergrund stellen, sondern eben genau die Unzufriedenheit mit den Corona-Einschränkungen. Das müsse vielleicht ihr Thema sein. Also man versucht sich schon in der Darstellung so ein bisschen allgemeiner zu geben, damit eben der Zulauf da bleibt. Im Moment ist der Unmut auch noch so groß, dass ich glaube, dass es nicht so schnell abschwächt. Ich glaube, es hängt sehr, sehr viel davon ab, wie die Lockerungen ankommen und auf der anderen Seite, wie der Verlauf dieser Pandemie einfach noch ist, ob das auf Dauer greift oder ob es dann doch eben nur ein Strohfeuer ist.
Gut, Katharina, dann bis hierher erstmal vielen Dank und ich schätze mal, dass wir da auch weiter im Gespräch bleiben werden, was diese Bewegung angeht. Danke dir vielmals.
Danke, auch zurück.
So, und wir gehen jetzt von Deutschland ein bisschen weiter weg Richtung Norden nach Schweden, nach Göteborg, zur Kollegin Christine Westerhaus. Hallo Christine, grüß dich.
Ja, hallo.
Christine, wir haben das gerade eben schon gehört von Katharina Thoms, die über die Protestbewegung in Deutschland erzählt hat. Und sie hat da auch wieder dieses Beispiel Schweden genannt. Das wird ja hier in der ganzen Corona-Diskussion seit Wochen immer wieder genannt, dass die Schweden da einen Sonderweg gehen. Kannst du es nochmal ganz kurz erklären, was passiert da bei euch? Was ist da bei euch anders in dieser Krise als bei uns in Deutschland?
Also hier hat die Regierung von Anfang an sehr stark auf Eigenverantwortung gesetzt. Also es gab wenig Zwänge, es gab viele, nicht richtig Verbote, aber es war eher wie ein Gebot. Also die Bürger wurden aufgerufen, Abstand zu halten, zu Hause zu bleiben mit Symptomen, im Homeoffice zu arbeiten, wenn möglich. Allerdings muss man sagen, war auch viel erlaubt. Also die Schulen waren geöffnet bis zur 9. Klasse, die Kneipen, Geschäfte, Restaurants waren die ganze Zeit geöffnet. Und es gab keine Kontaktverbote. Allerdings muss man sagen, so ganz so offen ging es jetzt auch in Schweden nicht zu. Also es gab tatsächlich auch Verbote. Großveranstaltungen wurden abgesagt. Versammlungen sind nur bis 50 Personen erlaubt. Und es gab gibt immer noch ein Besuchsverbot in Pflege- und Altenheimen. Also es ist jetzt keine offizielle Strategie, aber es wird immer wieder von der Herden- oder Populationsimmunität gesprochen, die erreicht werden muss. Also dass so viele Menschen immun gegen Covid-19 werden, dass sich das Virus nicht mehr ausbreiten kann.
Das heißt, da sitzt die Regierung tatsächlich immer noch drauf, dass eine gewisse Anzahl von Leuten diesen Virus bekommen soll.
Genau, also das ist jetzt keine offizielle Strategie, das wurde immer wieder betont, aber eigentlich läuft alles, was jetzt momentan gemacht wird, darauf hinaus. Also die Menschen stecken sich an, vor allem Jüngere, und die Risikogruppen werden so lange geschützt und am Ende hofft man eben, dass dann so viele Menschen immun sind, dass das Virus eben nicht mehr sich ausbreiten kann.
Was ist deine Einschätzung? Funktioniert das?
Also so wie es momentan aussieht, ja. Also die meisten Menschen halten sich auch tatsächlich an die Abstandsregeln. Allerdings hat sich auch ein gewisses Laissez-faire eingeschlichen. Also bei schönem Wetter sieht man dann schon sehr viele Leute, also viele Gruppen im Park, die dann eng beieinander hocken. Und in den Kneipen wird der Abstand auch nicht immer eingehalten. Aber es ist jetzt kein absoluter Gehorsam, würde ich mal zusammenfassen.
Kein absoluter Gehorsam, sagst du. Aber es ist schon Teil des Plans, dass sich Leute anstecken sollen. Warum ist es dann so was Besonderes, wenn Leute in Kneipen eng zusammenhocken? Dann kann man ja eigentlich sagen, gerade das ist das Ziel der Regierung. Sie sollen sich ja anstecken.
Ja, aber es ist eben trotzdem noch, wurde immer befürchtet, dass es vielleicht doch noch eine Infektionswelle geben kann. Deswegen hat man eben bestimmte Verbote erteilt. Es sollte eben nicht so geballt kommen. Man versucht das eben abzuflachen, so wie auch in Deutschland, nur eben mit anderen Mitteln. Also man lässt halt die Dinge weitgehend ihren Lauf nehmen sozusagen. Aber eben man versucht eben, das nicht so geballt zu haben, denn wenn jetzt zum Beispiel Großveranstaltungen weiterhin erlaubt wären, dann würden sich ja auf einmal sehr viele Menschen anstecken und sehr viele vielleicht in den Intensivstationen, auf den Intensivstationen der Krankenhäuser liegen und dann könnte es eben sein, dass man dieser Heer von infizierten Menschen nicht mehr gerecht wird oder nicht mehr Herr wird sozusagen.
Und das heißt, das ist auch in Schweden nicht passiert, da waren keine überfüllten Intensivstationen, da gab es keinen Run auf die Krankenhäuser, das ist ausgeblieben.
Also es gab schon Zeiten, wo es sehr an der Grenze war. Hier gibt es ja auch sehr wenig Intensivbetten im Vergleich zu Deutschland. Also da war schon eine Diskussion darüber, wird es reichen? Man hat da nochmal aufgestockt, aber letzten Endes war das nie so, dass jemand abgewiesen werden musste, weil eben kein Intensivbett frei war.
Christine, jetzt habe ich gelesen, dass einige Zahlen bei euch in Schweden deutlich höher sind als bei uns in Deutschland. Zum Beispiel die Zahl der Corona-Toten pro 1 Million Einwohner, die ist ungefähr 3-mal so hoch, wenn ich das richtig gelesen habe. Was sagen dir deine Zahlen denn? Wie ist da der Vergleich zu Deutschland?
Also ich habe mir das heute nochmal angeguckt. Aktuell sind es 3.200 Todesfälle in Schweden. In Deutschland ja nur knapp 7.600. Wenn man das jetzt mal hochrechnet auf die Einwohnerzahl in Deutschland, wären das gut 25.000 Fälle, also deutlich mehr. Das Problem ist aber hier von Anfang an gewesen, dass sehr wenig getestet wurde. Das heißt, man wusste gar nicht, wie viele Leute infiziert waren. Und um das genau in Relation zu setzen, also ob jetzt unter den Anzahl der Infizierten wirklich so viele Leute daran sterben, müsste man ja wissen, wie viele Leute infiziert sind. Und das ist eben relativ unklar, weil eben nicht so viel getestet wird.
Also wenig Tests im Vergleich zu Deutschland, aber auch deutlich mehr Tote, kann man so sagen. Wie ist dann die Stimmung in Schweden? Gibt es da nicht einige Leute, die sagen, vielleicht sollten wir lieber dem Vorbild anderer europäischer Länder folgen und noch etwas vorsichtiger sein und vielleicht noch etwas strikter mit unseren Regeln?
Also die kritischen Stimmen sind sehr, sehr leise hier, fällt mir auf. Also die Zustimmung ist sehr, sehr hoch und man ist sich dessen bewusst, dass es viele Todesfälle gab und dass es auch Probleme in Altenheimen und Pflegeheimen gab, dass es da Infektionswellen gab. Aber die Zustimmung ist wirklich sehr groß und was ich auch ein bisschen lustig finde, ich habe auf Facebook gesehen, dass da gibt es zwei Fangruppen für Anders Tegnell. Das ist ja hier der Staatsepidemiologe, der die ganzen Maßnahmen verkündet und auch tagtäglich in einer Pressekonferenz die Öffentlichkeit informiert, wo wir gerade stehen. Und diese Fangruppen, die haben über 20.000 Mitglieder. Es gibt auch eine, die sagt, Anders Tegnell soll sofort abgesetzt werden. Die hat aber nur 500 Mitglieder. Also das zeigt schon, dass die Zustimmung sehr, sehr groß ist. Und ich fand es auch ganz interessant, es gab eine Umfrage, die hat gezeigt, dass die Mehrheit der Schweden in der Corona-Krise eher Angst vor ökonomischen Folgen hat und weniger vor gesundheitlichen Folgen.
Mhm. Wie erklärst du dir das denn, diesen Unterschied zu Deutschland? Auch, dass die Menschen in Schweden damit so zufrieden sind? Lässt sich das irgendwie kulturell vielleicht erklären?
Ja, also ich glaube, dass der Appell der Regierung an die Bürger eine Art Zusammenhaltsgehörigkeitsgefühl geschaffen hat. Also nach dem Motto, wir müssen jetzt gemeinsam durch diese Krise gehen. Jeder hat eine Verantwortung gegenüber seinen Mitmenschen, die sich anstecken können, vor allem gegenüber Älteren. Und das hilft, glaube ich, dabei, die Einschränkungen länger durchzuhalten. Also ich kann mir vorstellen, dass sich viele Menschen in Deutschland bevormundet fühlen. Und dass die Proteste, um die es ja vorhin ging, auch daher rühren. Aber ob es jetzt in Deutschland auch mit so viel mehr Einwohnern funktioniert hätte, auf Eigenverantwortung zu setzen, ist natürlich unklar. Also das ist wahrscheinlich tatsächlich eine Mentalitätsfrage.
Also das ist natürlich ein großer Unterschied. Schweden hat deutlich weniger Einwohner als Deutschland. Und vor allen Dingen die Dichte der Einwohner ist auch sehr viel geringer. Also Menschen pro Quadratmeter ist ja in diesem riesigen Land Schweden. Das geht alles viel weiter auseinander.
Ja, genau. Und das ist auch so, dass die Schweden sowieso schon Abstand untereinander halten. Die sind relativ distanziert. Dann ist es auch so, dass die alten Menschen oft nicht mit Jüngeren zusammenwohnen, sondern isoliert, entweder im Pflegeheim oder auch alleine in der Wohnung sind. Also ich schätze, das trägt alles dazu bei, dass sich hier sowieso nicht so viele Menschen anstecken.
Gucken die Menschen in Schweden eigentlich auf diese Proteste, die wir da gerade in Deutschland sehen?
Ja, also ich habe das vor allem bei Twitter gesehen, da zeigt man sich schon sehr befremdet und wundert sich darüber. Also in Schweden wäre das nicht denkbar, dass es solche Proteste gäbe. Und man hat auch schon zu Anfang der Krise, als es da diese Corona-Partys und so weiter gab, da hat man auch wirklich mit Unglauben nach Deutschland geschaut.
Die Corona-Partys hier bei uns in Deutschland.
Genau. Das war wirklich für viele Menschen hier unbegreiflich, wie das sein kann.
Christine, wir haben ja schon mal gesprochen, ganz zu Beginn dieser Krise, ist einige Wochen her. Was ist denn seitdem bei dir passiert in deiner Familie?
Ja, das war eigentlich ganz interessant, denn während wir gesprochen haben, ich hatte ein paar Tage vorher, hatte ich so eine Art Grippe und also mehrere Tage war ich krank und habe im Leben nicht gedacht, dass es Corona sein könnte. Und dann haben sich aber die Fälle in der Klasse meiner Kinder gehäuft. Also da waren dann mehrere bestätigte Fälle. Ich habe dann auch wirklich hinterher noch Symptome bekommen. Ich hatte diesen Geruchsverlust und da war mir eigentlich klar, dass das jetzt Corona gewesen sein muss. Und das Problem war aber, wir konnten uns nicht testen lassen, weil hier eben nur Menschen, die mit sehr ausgeprägten Symptomen, die in die Krankenhäuser kommen, getestet werden und Klinikpersonal. Und insofern, ich weiß es immer noch nicht sicher, aber ich bin mir relativ sicher, dass wir tatsächlich in der ganzen Familie schon diese Infektion durchgemacht haben.
Und kennst du Leute, die im Krankenhaus waren in Schweden deswegen?
Im Krankenhaus kenne ich niemanden, aber ich habe jetzt mehrere Fälle schon gehört. Also Eine Bekannte von mir, deren Mutter ist gestorben in einem Pflegeheim. Und dann gab es auch einen Fall, das fand ich sehr tragisch, das war der Mann einer Lehrerin meiner Kinder. Und da habe ich natürlich schon gedacht, naja, dann hat man nochmal eine ganz andere Verantwortung mit den eigenen Kindern, die eventuell in der Schule eben Lehrer anstecken, die dann wiederum ihre Angehörigen anstecken. Also da hat dieses Gefühl der Verantwortung nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen.
Aber du selber, du hattest mit dieser schwedischen Marschroute nie ein Problem. Eigenverantwortung, Freiwilligkeit, das war für dich immer in Ordnung. Oder hast du an irgendeinem Punkt gesagt, vielleicht wäre ich jetzt doch besser in Deutschland?
Das habe ich nicht gedacht. Ich war eigentlich sehr zufrieden mit der Situation hier in Schweden. Natürlich auch aus eigennützigen Gründen. Das ist ja dann auch sehr viel angenehmer, sich in der Gesellschaft zu bewegen. Allerdings fand ich es ein bisschen komisch, dass so wenig getestet wurde, weil das hat so eine Art, man hatte das Gefühl, das ist jetzt so ein bisschen Blindflug. Man weiß gar nicht, wo Schweden jetzt gerade steht. Und das hat schon so ein bisschen das Gefühl verursacht, ja, man weiß jetzt nicht, was passiert. Und wenn man natürlich auf andere Länder schaut, und wir haben auch Freunde in Italien, die ja ganz harte Maßnahmen auferlegt bekommen haben. Und dann fragt man sich natürlich schon zwischendurch, ist das jetzt eigentlich richtig?
Und warum wird so wenig getestet bei euch?
Das ist ein Problem der Kapazitäten. Man hat nicht genug Personal und nicht genug Möglichkeiten, so viele Tests zu führen. Ja. Man könnte natürlich auch mutmaßen, eventuell war das auch ein bisschen eine Strategie, dass wenn man jetzt getestet hätte und man hätte gemerkt, die Zahlen nehmen so stark zu, wie sie ja wahrscheinlich auch zugenommen haben, dann hätte man dann vielleicht noch mehr ändern müssen. Mhm. Ich weiß es nicht. Mhm.
Gut, Christine, jetzt wird hier bei uns in Deutschland natürlich gerade viel über Lockerungen gesprochen, beziehungsweise die Lockerungen kommen schon, also die Geschäfte, Cafés, Fitnessstudio, alles Mögliche kann wieder aufmachen, wenn auch nur begrenzt. Wie ist das bei euch in Schweden mit den wenigen strikten Vorschriften, die ihr da habt? Werden die auch gerade wieder zurückgenommen?
Nein, also es bleibt alles beim Alten. Es gibt keine Öffnung in dem Sinne.
Weil es ja nie richtig verordnete Schließungen gegeben hat, oder weshalb?
Ja, kann man so sagen, genau. Also es war ja so, dass die Abiturienten, dass die nicht in die Schule gehen konnten. Also die sozusagen die Oberstufe, die hatten ja Fernunterricht, Distanzunterricht, und die meisten haben jetzt ihr Abitur gemacht. Und da wurde nochmal diskutiert, ob man jetzt diese Feierlichkeiten zusagen kann. Da wird eigentlich immer eine große Party gemacht hier in Schweden, und das hat man jetzt eben nicht erlaubt. Also es gibt nicht viel Änderung. Was jetzt nochmal diskutiert wird, ist, wird es Reisen außerhalb von Europa oder überhaupt außerhalb von Schweden jetzt im Sommer geben oder bleiben die Leute eher hier? Das wird man abwarten müssen, wie sich das entwickelt.
Das ist bei uns hier genauso. Jede Menge Leute, die sich fragen, ob wir dieses Jahr nach Südeuropa, nach Italien oder Spanien in Urlaub fahren können. Sieht zurzeit schlecht aus, aber wir wissen es ja nicht. Christine in Göteborg, ich danke dir vielmals, dass du Zeit hattest für uns. Danke dir.
Gerne.
Das war's hier schon wieder bei Der Tag an diesem Montag, dem 11. Mai 2020. Feedback lesen wir immer gerne auf dertag@deutschlandfunk.de. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ciao.